Hey, Lieben, vorab hat mir ja schon gesagt, dass es um die Gerechtigkeit Gottes geht. Und in der Beschäftigung mit der Gerechtigkeit Gottes habe ich gemerkt, man kann das überhaupt gar nicht so ganz fassen. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, durch das Alte Testament. Gerechtigkeit ist ja in unseren Gedanken oft irgendwie was, was eine Gleichheit darstellt. Ich habe mal was hier hingestellt und Gerechtigkeit Gottes. Ich habe hier so eine Waage hingestellt und eine Waage wird in der Rechtsprechung oft genommen durch die Justitia, die auf der einen Seite eine Waage in der Hand hat, auf der anderen Seite entweder das Schwert, in manchen Darstellungen ein Füllhorn, wo es um eine gleichmäßige Verteilung geht. Aber Gerechtigkeit Gottes ist mehr. Gerechtigkeit Gottes ist, glaube ich, etwas, was mit Leben zu tun hat und was mit Gemeinschaft zu tun hat. Und da wollen wir uns heute Morgen so ein wenig mit beschäftigen. Es hat uns sicherlich auch etwas mit einer Waage zu tun. Wir werden da gleich auch eine Stelle noch lesen aus dem oder hineinschauen aus dem Alten Testament, wo Gott abwiegt, wo es auch darum geht, wo Gott drauf guckt. Ich würde am Anfang gerne einen Vers so vor uns stellen, damit wir sehen, dass es bei Gerechtigkeit um Beziehung geht, dass es um die Nähe zu Gott geht, um Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte gerne aus Hosea 10 den Vers 12 lesen. Natürlich ist der herausgenommen aus dem Gesamtzusammenhang. Sät auch nach Gerechtigkeit. Erntet gemäß der Gnade. Brecht einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Also Gerechtigkeit kommt daher, nach diesem Vers den Herrn zu suchen, seine Nähe und seine Gegenwart zu suchen. Und für mich war das eigentlich nochmal erfrischend, wenn ich an so viele Beispiele aus dem Alten Testament drüber nachdenke, wenn Menschen gemerkt haben, die sind eigentlich und manchmal auch das ganze Volk oder Propheten, sie sind herausgefallen aus der Nähe, aus der Gerechtigkeit Gottes. Sie haben eigentlich Gericht verdient und sie haben die Nähe Gottes gesucht und haben sich an Gott gewandt. Ich muss dann so an David denken, der, als Gott gesagt hat, ich muss dich strafen und richten, da hat er gesagt, ich möchte nicht in Menschenhände fallen, ich möchte in deine Hand fallen. Wenn es um Gerechtigkeit Gottes geht, dann ist das Beste, was wir tun können, uns in seine Nähe und in seine Gemeinschaft begeben, weil Gerechtigkeit können wir selber nicht schaffen. Ich möchte erstmal die Stellen lesen, mit der wir uns heute beschäftigen möchten. Wenn wir aufschlagen, Römer 3, und ich lese einfach vom Zusammenhang her noch ab Vers 20. Also Römer 3, ab Vers 20. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Dahingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott, der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen, ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Ja, ich habe am Anfang gesagt, gerechtfertigt oder Gerechtigkeit Gottes, das hat etwas mit der Beziehung zu tun zu Gott. Und wenn die Beziehung wackelt, wenn man merkt, dass man aus der Nähe der Beziehung, aus der Nähe zu Gott wegrutscht, dann versucht man auf irgendeine andere Weise das zu füllen oder selber sich zu rechtfertigen oder selber eine Gerechtigkeit sich zurechtzulegen. Und ich habe sehr lange an den Kapiteln, die davor sind, im Römerbrief festgehangen, wo es um verschiedene Menschengruppen geht. Menschen, die unter dem Gesetz standen, die zum Volk Gottes gehörten, die Gott in sein Volk gerufen hat und denen Gott das Gesetz gegeben hat, damit sie ja anhand des Gesetzes merken, irgendwo, wo sie stehen. Wir haben gemerkt, dass aus dem Gesetz heraus keiner leben kann. Und eine andere Gruppe, die nicht zum Volk Gottes gehören, die nicht da hineingerufen worden sind in diesen Bund Gottes, wo Gott ja durch den Bund eigentlich und durch seine Nähe den Menschen Gerechtigkeit geben wollte. Und ich möchte euch diese beiden Personengruppen mal in dem Reden Gottes vorstellen. Ich möchte anfangen mit dieser Personengruppe, die im Kapitel 2 genannt wird, die das Gesetz haben, die wissen, was Gottes Wille ist. Und wenn man aus der Gemeinschaft und aus der Nähe Gottes wegrutscht, und das merke ich für mich selber, und ich habe mich in diesen vier Bildern, die uns hier gezeigt wird, in vielen Sachen selber wiedergefunden, dann versucht man, einen anderen Weg zu finden, irgendwo gerecht dazustehen. Wenn wir in Kapitel 2 anfangen zu lesen, ab Vers 1 vielleicht bis Vers 16, da wird von einer Gruppe geschrieben, die den anderen richten nach dem Wort, dass sie moralisch sind, dass sie sagen dem anderen, wie es auszusehen hat, im Leben wirklich gerecht dazustehen. Aber sie merken, in dem, wie sie den anderen richten, versagen sie selber auf der gleichen Weise. Sie stellen, ja, Ordnung für andere auf, aber müssen eigentlich merken, dass sie selber diesen Ordnungen nicht nachkommen können. So wird uns dann eine andere Gruppe, die unter dem Gesetz stehen, der Juden vorgestellt, die unheimlich Bescheid wissen im Gesetz, die darin zu Hause sind. Ich würde fast sagen, wenn wir das auf uns ziehen, über die, die wirklich fromm sind, die Bescheid wissen in der Bibel, die um alles wissen, was Gottes Wille ist. Und die in der Lage sind, andere zu belehren, die anderen den Willen Gottes darlegen können und es auch tun. Und von denen wird berichtet, sie tun das, aber sie sind nicht in der Lage, selber dem auch standzuhalten. Dass sie lehren anderen, sie sollen nicht Ehe brechen und tun es selber. Die anderen sagen, ja, sie sollen Gott die Ehre geben, ja, und verunehren ihn selber. Es werden uns da so ein paar Beispiele genannt. Wir merken, Gerechtigkeit kann nicht aus uns selber kommen. Und bei den Personengruppen, die eigentlich nicht Gott kennen, die nicht aus dem Volk Gottes sind, wird beschrieben in Kapitel 1, dass es Menschen gibt, die Gott erkennen in der Natur, dass er alles gemacht hat. Dass sie merken, dass es einen Schöpfer gibt, dass es einen gibt, der da ist, der alles erhält. Aber sich abwenden und Gott nicht die Ehre geben. Und von der gleichen Gruppe wird auch beschrieben, die Gott nicht kennen, dass sie das Gesetz Gottes in ihren Herzen tragen. Das merken wir so, ich glaube, ab Vers 13, Kapitel 2. Sie haben das Gesetz Gottes in den Herzen. Sie merken es darin, dass sie den anderen verurteilen und sich selber rechtfertigen, dass sie merken, wo sie selber nicht den Ordnungen, dem Gesetz Gottes, was in ihren Herzen ist, nachkommen, dass sie sich selber rechtfertigen, sich selber entschuldigen, dass sie sich selber sagen, warum das so ist. Wir merken, wir haben das eben gelesen in den Versen aus Römerei, aus Gesetzeswerken, aus dem, was der Mensch selber hervorbringen kann, wird man nicht gerecht. Und vielleicht merkst du das auch und kennst du das auch aus deinem Leben, wenn du aus der Gemeinschaft mit Gott wegrückst, wenn du aus der Nähe wegrückst, dass du mit dir oder mit anderen so umgehst, dass du gesetzmäßig umgehst und nicht aus der Gnade und aus der Gemeinschaft, die Gott durch Glauben geschaffen hat. Dass Gott Gemeinschaft will und dass da, wo Gemeinschaft zerstört wird, dass Gott da immer wieder hineinruft. Und wir haben uns da schon mal ganz kurz mit beschäftigt. Das finden wir von den ersten Versen der Bibel an. Dass wo Adam und Eva aus der Gemeinschaft mit Gott weggerückt sind durch dieses Sündigen, alles stand ihnen offen. Gott hat ihnen alles offen stehen lassen, außer von diesem einen Baum zu essen. Und Gott kommt abends in den Garten, Gott sucht Gemeinschaft und er ruft und sagt, wo bist du? Gott sucht nach Gemeinschaft und Gott sucht nach Menschen, die sich so in die Gemeinschaft rufen lassen. Und Gott hat so viele Wege zu reden und zu rufen. Weil ich eben diese Waage so vor euch gestellt habe und ich kann die euch nochmal zeigen. Ich musste unheimlich an eine Waage denken, die im Alten Testament uns gezeigt wird, und zwar von der geschrieben wird. Und zwar dachte ich an Daniel 5, wo von Belsazar gesprochen wird, wo Gott redet durch eine Schrift, die während einer Feierlichkeit von über 1000 Leuten an der Wand durch die Hand eines Engels geschrieben worden ist. Wir kennen diese Schrift, dieses Mene Tekel Urversinn, dieses das Reich wird dem anderen gegeben, dieses Gewogensein und zu leicht empfunden. Und er hat gesucht nach jemandem, der ihm diese Schrift erklärt. Und es wird dann Daniel gefunden. Und Daniel, der musste ihm was zeigen. Er musste ihm zeigen, hast du nicht geschaut auf das, was Gott getan hat an dem Herzen deines Vaters, des König Nebukadnezars. Ich habe ihm alles gegeben und sein Herz ist hochmütig geworden und er hat sich erhoben. Und dann hat Gott ihn gedemütigt. Er hat ihm das Königreich genommen. Er hat ihn bei den Wildeseln wohnen lassen. Die Decke war der Himmel. Er wurde benetzt durch den Himmelstau. Alles wurde ihm genommen. Er wurde wie ein wildes Tier. Und Gott hat dadurch das Herz des Nebukadnezars gedemütigt. Und der Daniel stellt das dem Belsazar vor. Warum hast du daraus nicht gelernt? Warum hast du dein Herz nicht gedemütigt vor deinem Gott? Deshalb ist diese Schrift, deshalb diese Waage. Du bist zu leicht empfunden. Du hast nicht gehört so auf dieses Reden Gottes, was du gesehen hast in deinem Hause, an deinem Vater. Und dann folgt die Ankündigung des Gerichtes. In dieser Nacht wurde sein Leben noch genommen. Gerechtigkeit und Gericht gehören irgendwo eng zusammen. Und es ist schön, dass uns Gottes Gerechtigkeit vorgestellt wird. Und ich möchte die Waage uns nochmal zeigen. Gott ist derjenige, der auf seiner Seite alles erfüllt hat an Gerechtigkeit. Ich lese euch gleich mal so ein paar Begriffe vor, die ich aus dem Römerbrief bis zum Kapitel 3 herausgeschrieben habe, einfach von der Eigenschaft Gottes und den Tätigkeiten Gottes, was alles Gott auf die eine Seite der Waage legt. Und die Gerechtigkeit Gottes, die offenbart worden ist, ist, dass Gott auch auf die andere Seite, was wir zu erfüllen haben, alles drauflegen möchte durch seinen Sohn. Dass er derjenige ist, der gerecht machen möchte. Es sind nicht mehr wir, die es erbringen können, sondern Gott möchte uns gleich falls einkleiden in seine Gerechtigkeit. Er möchte uns alles zuteilhaben lassen, um selber vor ihm gerecht dazustehen. Ich tue die Ware nochmal hier aus dem Bild heraus. Ich lese uns mal so ein paar Sachen vor, die ich so herausgeschrieben habe, so beim schnellen Durchlesen nochmal durch die ersten drei Kapitel des Römerbriefes. Von Gott und von seiner Gerechtigkeit kommt uns so viel entgegen. Von ihm kommt uns Gnade entgegen. Von ihm kommt uns entgegen Glaubensgehorsam, dass er in uns wirken möchte, dass wir ja darin leben. Er möchte das wirken, Glaubensgehorsam in uns. Es kommt von ihm. Es kommt das Evangelium entgegen. Und ich glaube, das schließt alles dieses Evangelium ein. Gottes Kraft wird von Gott gegeben. Das Evangelium zum Heil. Es kommt uns Wahrheit von Gott entgegen. Es kommt uns Geduld entgegen. Langmut. Gütigkeit. Wahrhaftig ist er. Er hat sich selber dahingegeben an unserer Stelle. Aber es kommt auch etwas entgegen und das wird uns so zweimal so berichtet. Es wird auch Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit offenbar werden. Das steht noch aus in der Zukunft. Und es ist heute noch Gnadenzeit, sich wirklich unter die Gerechtigkeit Gottes stellen zu dürfen, davon einhüllen zu lassen. Ich greife eigentlich diesen Versen jetzt vor, die wir eben auch gelesen haben, dass die Sünde dasjenige ist, was das Trennende ist. Sünde ist, dass wir eigentlich an dem Ziel Gottes für unser Leben vorbeigehen. Ich habe mal was, was ich so vor unser Auge stellen möchte, für die, die am Telefon sind, die das nicht sehen können. Das ist eine Zielscheibe. Diese Zielscheibe hat viele Ringe und wenn man ganz genau hinkommt, in der Mitte ist ein kleiner roter Punkt. Das ist dann getroffen, ins Schwarze getroffen, aber diesen roten Punkt getroffen. Das Ziel Gottes mit Gerechtigkeit, mit Gnade und Erlösung ist eigentlich, dass wir an der Herrlichkeit und an der Hoffnung der Herrlichkeit teilnehmen können. Dass wir einmal diese innigste und engste Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und Sünde ist, dass wir abgelenkt werden von diesem Ziel. Dass wir dieses Ziel nicht erreichen können, weil unser Leben dieses Ziel verfehlt. Sünde heißt Hamartia, heißt Zielverfehlung. Mit unserem Leben am Ziel Gottes, was er hat für unser Leben, abzuweichen und vorbeizuweichen. Treffen können wir wieder, wenn wir uns einhüllen in die Gerechtigkeit Gottes, die er uns anbietet durch seinen Sohn, den Herrn Jesus. Wir werden das, wenn wir so vielleicht gleich schrittweise ein paar Verse nochmal angucken, nochmal irgendwie genauer angucken. Sünde ist irgendwie dieses Vorbeikommen, Vorbeifliegen an dem Ziel, was Gott hat für unser Leben. Und da ist genug in unseren Herzen von Natur aus vorhanden. Ich möchte uns die Punkte, ich habe euch vorgelesen, die Punkte, die wir finden bis einschließlich Römer 3 über die Wesen und die Art und das Wirken Gottes. Und es sind auch Punkte aufgeschrieben worden uns, die aus uns herauskommen, aus unserem Menschen, aus unserem Inneren. Die möchte ich uns auch gerne vorlesen. Aus uns herauskommen Gottlosigkeit, kommt heraus Ungerechtigkeit, kommt heraus Nichtiges. Bei uns ist ein unverständiges Herz, bei uns ist Richten da über andere. Und wir haben das eben so ein klein bisschen schon vor uns gestellt, es ist Richten über andere da, ohne selber das Gleiche zu tun. Und das ist das Maß, was angelegt wird, womit wir dann selber gerichtet werden. Wir sind Menschen, die nicht zu entschuldigen sind. Wir haben nichts zur Eigenentschuldigung beizutragen. Und dann habe ich auf einem Zettel mir mal drei Begriffe ganz besonders eingeklammert. weil das Begriffe sind und Dinge, die bei uns zu finden sind, die uns abhalten, so in diese Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Es ist Störrigkeit. Störrigkeit in unseren Herzen. Es ist Unbußfertigkeit. Es ist der Wille, nicht da in unserem Herzen eine Kehrtwendung zu machen, eine Veränderung geschehen zu lassen, und es ist Selbstsucht da. Wir stehen im Mittelpunkt und Gott und seine Ziele sind uns aus den Augen geraten. Ich glaube, das sind mit die Punkte, die uns am meisten abhalten können, dieses Ziel zu erreichen und wovon Gott uns herausreißen möchte und abwenden möchte. Das Ungehorsam, das Untreue, das Untauglichkeit. Wir sind trügerig und wir sind Lügner. Das sind Begriffe, die ich gefunden habe in den Versen davor. Und wir haben gelesen, jetzt ist aber ohne Gesetz, Vers 21, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Offenbart worden heißt, dass was aufgedeckt wird. Das war vorher noch nicht so offen. Und Gottes Gerechtigkeit ist in dem Herrn Jesus. Und alles, was von dem Herrn Jesus war, das ist zwar auf der einen Seite schon angekündigt im Alten Testament, es war aber noch verdeckt. Wir finden manche Punkte, die im Neuen Testament offenbart werden. Wir beschäftigen uns ja auch mit der Offenbarung. Es werden uns zukünftige Dinge offenbart. Es wird offenbart, wie es um die Gemeinde auch in der heutigen Zeit aussteht. Es wird aufgedeckt. Es wird von Gott bloßgestellt. Es wird von Gott gezeigt. Es war vorher verdeckt. Aber wir lesen, es war vorher schon bezeugt. Und ich finde das unheimlich schön und unheimlich wertvoll, wie viel schon von Gottes Gerechtigkeit im Alten Testament bezeugt wird und auch den Weg gerecht zu machen. Ich glaube, für mich finde ich keine Stelle im Alten Testament, die mehr deutlich macht wie Jesaja 53, wo von dem an Jesus geschrieben wird, dass der, der gerecht war, an unserer Stelle sich hat opfern lassen für unsere Ungerechtigkeit. Dass alles, was Gott vorhatte, um gerecht zu machen, am Herrn Jesus geschehen ist auf Golgatha. Und es wird uns in so einer wunderbaren Weise und in so einer Klarheit, gerade in Jesaja 53 vorgestellt, es wird uns schon bezeugt, dass das, was Gott im Neuen Testament durch den Herrn Jesus gewirkt hat, dass das schon von vornherein Gottes Plan war und auch der Weg Gottes war. Wir finden sehr viele Zeugnisse, dass der Glauben für viele Männer des Alten Testamentes zur Gerechtigkeit geführt hat. Und dieser Glaube beruht auf das, was der Jesus getan hat auf Golgatha. Sie glaubten daran, dass Gott gerecht macht. Sie haben sich in Gottes Hände geworfen. Wir haben uns fast ein Jahr lang in der Gemeinde mit dem Abraham beschäftigt, ein Mann des Glaubens, der seine Hoffnung ganz auf Gott setzt, der gerecht macht. Ich denke, es ist mutmachend, auch mutmachend für die Zeit, in der wir jetzt sind, unser Leben, unser Denken, unser Herz und unser Handeln wirklich so ganz auf Gott zu setzen, ganz ihm zu glauben, ganz ihm zu vertrauen. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben. Ich denke, wir haben nur ein paar Punkte jetzt gesehen, was Gerechtigkeit ausmacht, aber es hat was mit der Beziehung zu tun. Einen ganz kleinen Blick noch auf den Glauben. Glauben ist etwas, was auch sehr viel beinhaltet. Ein Punkt ist mir einfach immer wieder neu wichtig. Und zwar, wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn nahen, ein Belohner ist. Glauben hat auch etwas dazu mit zu tun, Ja zu sagen und hineinzutreten, hinzuzutreten zu Gott, zu seinen Zusagen. Der Glaube stützt sich auf das, was Gott vorher gesagt hat. Und der Glaube, mit dem uns Gerechtigkeit von Gott gegeben wird, ist der Glaube ist, der sich stützt auf alles das, was uns von Herrn Jesus gesagt worden ist. Und wirklich ein Festhalten an unserem Herrn und Heiland. Wir haben eben ein Lied davon gesungen, wo der Jesus ganz zentral auch oft in den Blick gelenkt worden ist. Glauben ist also ein Festhalten und Glauben ist etwas. Und die Begriffe, um die es jetzt geht, ich habe gemerkt, es sind alles Dinge, die, ich weiß nicht, das richtige Wort dazu zu finden, die dynamisch sind. Wenn wir vom Glauben lesen, im Jakobusbrief, da lesen wir, der Glaube ohne die Werke ist, der ist tot. Und das gesagt wird, zeige dir meinen Glauben aus meinen Werken. Glauben muss sichtbar werden im Leben. Glauben muss gelebt werden. Und so sieht das auch mit der Gerechtigkeit aus. Gerechtigkeit ist etwas, was gelebt werden muss. Und ich finde das für mich ein Satz, der hat mich irgendwie sehr bewegt. Wir lesen gleich nochmal einen aus dem Neuen Testament, aber ich möchte aus 5. Mose 16, den Vers 20 lesen. Der Gerechtigkeit und nur der Gerechtigkeit sollst du nachjagen, damit du lebst und das Land in Besitz nimmst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Eine Aufforderung, nur der Gerechtigkeit und nichts anderes im Leben nachzuleben, zu jagen, damit du lebst, damit Leben da ist. Und Leben ist was Dynamisches. Leben ist was, was Auswirkungen hat, was sichtbar ist. Nur der Gerechtigkeit nachjagen, damit du lebst und das Land in Besitz nimmst. Ich zeige euch nochmal die Zielscheibe. Und das Ziel, die Hoffnung der Herrlichkeit ist, die Ewigkeit bei Gott, dann ist der Gerechtigkeit auch in diesem Leben nachzujagen, dem Ziel Gottes für unser Leben nachzujagen, letztendlich dem Herrn Jesus nachzueifern, letztendlich mit ihm sich zu bekleiden und nach ihm zu suchen. Und wir einfach den Versen weiter nachgeben. Wir haben was von Gottes Gerechtigkeit durch Glauben gehört. Glauben, dieses wirklich Fuß drauf zu setzen, auf die Zusagen Gottes und das Wirklichkeit werden zu lassen. Darin wirklich auch zu leben, was dynamisch ist. Und dann kommt es, dann ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Wir haben das so schon vor uns gestellt. Alle dieses Ziel verfehlt von uns heraus. Wir haben nichts dazu beizutragen, das Ziel Gottes zu erreichen und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Ja, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Ich finde, es ist immer gut, wenn man so Worte hört und so einen Begriff hört. Ich finde, Gnade ist auch so was Dynamisches. Gnade ist das, was uns unverdient von Gott entgegenkommt. Und Gnade ist auf der einen Seite etwas, was einem zukommt, ohne dass man irgendwo was an Gegenleistung bringen kann. Aber Gnade ist auch etwas, dass wir hineingezogen werden von seiner Seite in Gemeinschaft und in Beziehung. Gnade ist Gott, dass Gott uns nimmt und uns zu sich zieht und uns Gemeinschaft gibt. Es ist etwas, was Gott unverdient uns zukommen lässt, umsonst, ohne dass wir irgendwas bringen könnten. Mein Herz macht das dankbar, mein Herz macht das froh, weil ich merke, wie ich eigentlich nur die Dinge, die ich euch eben vorgelesen habe, auf der menschlichen Seite zu bringen habe. Gottlosigkeit, Sündhaftigkeit, Nichtiges. Aber Gott möchte mich durch die Gnade hineinziehen in das, was von ihm kommt. Hineinziehen in seine Gerechtigkeit, hineinziehen in seine Herrlichkeit. Und dann wird uns weiter gesagt, durch die Erlösung. Gnade und Gerechtigkeit ist nicht umsonst. Es muss bezahlt werden. Erlösung spricht davon, dass da ein Preis bezahlt wird, dass einer da was losgekauft hat. Und der Jesus, der hat dich und mich, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir ihm nachfolgen, losgekauft von der Schuld und der Sünde, weil er selbst Schuld und Sünde auf sich genommen hat und weil er sich selber für uns dahingegeben hat. Erlösung heißt, dass vollkommen bezahlt ist, dass vollkommen die Rechnung von der Seite des Herrn Jesus beglichen ist, dass uns Gerechtigkeit von Gott werden kann. Haben wir nochmal die Waage vor Augen, nicht in der Form von Gleichheit. Wir haben das, glaube ich, oft in der Form von Gleichheit. Und wenn Ungleichheit da ist, dann kann unser Leben manchmal über Jahre und manchmal, und ich muss daran denken, an Josef und seine Brüder. Der Josef stellt sein Leben in die Beziehung zu seinem Vater. Er sagt ihm alles, was los ist. Und der Vater gibt ihm ein Kleid, ein buntes Kleid. Und bis zu seinem Lebensende haben seine Brüder Abstand genommen in der Beziehung, weil sie merkten, es ist keine Gleichheit da. Gerechtigkeit kommt nicht auf einer Form von Gleichheit. Gerechtigkeit kommt von Gott her, dass er auf die andere Seite auf der Waagschale das ausfüllt, was wir nicht ausfüllen können. Und lassen wir uns das doch schenken. Lassen wir uns doch uns selber herausreißen aus anderen Vorstellungen, aus einer anderen Gerechtigkeit, die nicht von Gott kommt, aus dem es selber tun zu wollen. Durch die Erlösung, der Jesus hat bezahlt. Und dann wird uns nochmal was gezeigt, Vers 24, ich lese weiter, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben. Wir können für dieses Wort Sühneort auch Gnadenstuhl sagen. Und ich finde, das ist uns auch im Alten Testament so bildlich vorgestellt. Wenn wir im Alten Testament in der Wüste in die Stiftshütte gehen, ins Allerheiligste, wo alles abgeschottet war, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester reinkommen durfte, weil Gott heilig ist und weil Gott selber dort Wohnung gemacht hat, merken wir in diesem Ort, dass da nur ein Gegenstand ist, diese Bundeslade. Aber diese Bundeslade ist gefüllt mit zwei Gegenständen oder drei Gegenständen. Dem Stab Aarons, der geblüht hat, mit einem Krug von Manna, von dem haben wir ja letzte Woche auch gehört, dieses verborgene Manna, von dem Gott geben möchte, dem, der sein Leben auf ihn setzt, und die Gesetzestafeln. Dieser Gnadenstuhl, der dort zu sehen ist, ist von oben bedeckt mit zwei Cherubinen, die darüber wachen, zwei Engeln geschmiedet aus Gold und von außen besprengt mit Blut. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Versorgung, Gottes Führung, Gottes Versorgung, also diese drei Sachen, Versorgung, Gerechtigkeit durch das Gesetz und den Stab der Führung sind möglich, weil dieser Deckel besprengt ist durch das Blut eines unschuldigen Tieres. Und das ist eigentlich diesen Platz, den der Jesus eingenommen hat. Er ist zum Gnadenstuhl geworden, weil er bezahlt hat durch sein Blut. Und deshalb kommen wir eigentlich sonst sonntags zusammen in der ersten Stunde, daran zu denken, was der Jesus gewirkt und getan hat durch sein Blut. Er hat gereinigt und er hat diesen Zugang geschenkt zur Gerechtigkeit Gottes. Und in der Gerechtigkeit Gottes sind diese Dinge verborgen. Und ich möchte euch Mut machen, heute und in dieser Woche Zugang zu nehmen zu der Führung Gottes, verborgen in seiner Gerechtigkeit, verborgen unter dem Blut des Herrn Jesus, Zugang zu nehmen unter der Versorgung Gottes und auch, dass Gott gerecht macht, nicht durch Gesetzesbuchstaben, sondern durch den, der das Gesetz erfüllt hat, durch den Herrn Jesus. Möchten wir eintauchen, möchten wir unser Leben da nachführen. Und eine Stelle, ich habe euch eben so dieses nach nichts anders zu streben, wie nach der Gerechtigkeit aus dem 5. Buch Mose vorgelesen. Ich möchte euch noch eine Stelle vorlesen aus Römer 6, Vers 13. Das ist eine Möglichkeit, wie wir unser Leben führen sollen. Und dass das, was so durch Gnade, durch Erlösung, durch den Glauben und durch Gottes Gerechtigkeit uns zufließt, dass es weiterfließt und lebendig ist. Alles, was nicht weiterfließt, wird irgendwann ersticken und sterben. Mir ist das mal vor ein paar Monaten deutlich geworden an dem Beispiel vom Toten Meer. Es ist ein Meer, was einen Zufluss hat, aber keinen Abfluss. Das Wasser verdunstet und es ist kein Leben in ihm. Hier wird uns in Römer 6, Vers 13 was vorgestellt. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wir haben die Möglichkeit und wir haben die Freiheit, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen, der uns Leben gegeben hat. Und dass wir nicht uns selber verwirklichen, sondern dass wir unser Leben darstellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit, dass Gott durch unser Leben wirken kann. Und das ist was, wo ich immer wieder Stellen wirklich erfasse und ergreife in Gottes Wort, dass er der Wirkende ist, dass ich Werkzeug sein kann, dass er derjenige, der es schafft und dass ich nur derjenige bin, der mich zur Verfügung stellen muss. Da fiel heute Morgen nochmal auch aus Hebräer 13 da eine Stelle ein, die lese ich uns gerne auch noch vor, wo einfach drin verborgen ist, dass das alles aus Gott und alles aus dem Herrn Jesus herauskommt. Römer 13, Vers 21. Unser Herr Jesus vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er ist derjenige, der es in uns schaffen möchte und wir dürfen uns ihm zur Verfügung stellen. Gerechtigkeit hat aber auch was damit zu tun. Ich möchte uns auch nochmal einen Vers vorlesen aus 1. Korinther 1, Vers 30 und 31. Und ich empfinde, da wird etwas davon beschrieben, dass wir uns da irgendwie einkleiden oder einhüllen dürfen in die Gerechtigkeit. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Dass ihr in Christus Jesus seid, in ihm eingehüllt, in ihm bekleidet. Gerechtigkeit, ich glaube, dass Kleider der Gerechtigkeit einfach darauf hinweisen, dass wir uns einhüllen in den Herrn Jesus, bei ihm bergen mit unserem Herzen. Und wie viel können wir bei ihm zurücklassen von all dem, was Gott und was ihn nicht meint? Und wie froh können wir herausgehen, weil er Gerechtigkeit, weil er Heiligkeit schafft, weil er Reinheit schafft. Ich möchte einfach hier schließen. Ich habe zwar einige Stellen noch mehr, ich merke aber, dass mir die Worte irgendwie ausgehen. Möchten wir irgendwie das mitnehmen in diese Woche? Gerechtigkeit Gottes hat was mit Gemeinschaft zu tun, hier hineinzutreten, den Mut, glaubend Fuß zu fassen in dem, was der Jesus uns da reicht. Und es ist auch, ich denke, dieses Hineinzutreten in diese Gemeinschaft ist im Moment irgendwie fast gezwungen, auf Abstand zu gehen. Aber wir haben die Möglichkeit, in Gemeinschaft zu gehen, in eine Nähe zu gehen zu unserem Gott, indem wir glaubend Fuß fassen auf seine Verheißung. Ja, soweit von meiner Seite Gottes Wort.